ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Neues Personal, neue Schulden. Der neue Bundestag.
630 Abgeordnete sind um 11 Uhr zur konstituierenden Sitzung nach Berlin eingeladen. Und wie genau sich dieser neue, der 21. Bundestag zusammensetzt und was das für die kommenden 4 Jahre bedeutet, darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach vom Otto-Suhr-Institut der FU Berlin gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, der Bundestag bleibt ja mit über 600 Abgeordneten groß, ist aber im Vergleich zum vorherigen deutlich geschrumpft durch die Wahlrechtsreform. Bringt ein kleinerer Bundestag aus Ihrer Sicht Vorteile?
Ja, es war ein zentrales Ziel dieser Wahlrechtsreform. Und ein Vorteil ist sicherlich zunächst mal, dass er schlichtweg Geld spart. Das war immer eine große Kritik, dass natürlich immer mehr Abgeordnete auch immer mehr Geld kosten, Büroräume, Mitarbeiterstellen und anderes. Und dieses Ziel zumindest hat man jetzt mit der Wahlrechtsreform auf jeden Fall erreicht.
Im neuen Bundestag sitzen jetzt vor allem Männer. Der durchschnittliche Abgeordnete ist 47 Jahre alt. Jurist oder Akademiker. Frauen sind im neuen Bundestag mit gerade mal 32% deutlich unterrepräsentiert. Das ist also kein Abbild der Gesellschaft da. Wie wirkt sich das auf die zukünftige Parlamentsarbeit aus?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem für die parlamentarische Arbeit, denn politikwissenschaftliche Studien konnten in den letzten Jahren vielfach zeigen, dass die Zusammensetzung des Bundestages sehr wohl auch damit zusammenhängt, was der Bundestag entscheidet, also wessen Perspektiven, wessen Anliegen bei den Entscheidungen stärker oder weniger stark Berücksichtigung finden. Und da geht es natürlich nicht nur um Frauen, die immerhin rund 50% der Gesamtbevölkerung stellen, sondern auch um andere gesellschaftliche Gruppen, sei es Berufsgruppen, aber auch Generationen beispielsweise. Und insofern kommt es jetzt in diesem neuen Parlament vielleicht noch viel mehr als früher in den letzten Legislaturen darauf an, dass die Abgeordneten sich bewusst machen, dass sie Abgeordnete aller Menschen in Deutschland sind, zum Beispiel auch derjenigen, die nicht gewählt haben. Und dass es immer der Versuch sein muss, jeden Tag aufs Neue diese unterschiedlichen Personen, Perspektiven und deren Anliegen in die Politik auch einzubeziehen.
Die Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag sind ja so, dass aus der Mitte keine Zweidrittelmehrheit möglich ist. Die braucht es ja aber für Grundgesetzänderungen, wie zum Beispiel die Reform der Schuldenbremse, die Schwarz-Rot mithilfe der Grünen in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht hat, im alten Bundestag also noch. Jetzt ist dieses Zusammenspiel aus der Mitte nicht mehr ausreichend. Was bedeutet das für die kommende Legislaturperiode?
Ja, es stellt etwas in den Vordergrund, was in den letzten Wochen auch viel diskutiert wurde, nämlich die Frage, wie fähig sind Parteien und ihre Politikerinnen und Politiker zum Kompromiss? Also ist es klar, wenn man in dieser Legislaturperiode diese Reform anstoßen will, dann würde zum Beispiel die CDU/CSU ein Gespräch mit den Linken suchen müssen im Deutschen Bundestag. Da gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss einerseits, andererseits natürlich auch große inhaltliche Vorbehalte. Gleichzeitig gibt es eine klare Abgrenzung aller Parteien gegenüber der AfD und dem in weiten Teilen rechtsextremistischen Teil ihrer Fraktion. Insofern ist es eine große Herausforderung für einen neuen Bundeskanzler und sein Kabinett, aber auch für die Parlamentarier selbst, in dieser Konstellation trotzdem zu guten Entscheidungen zu kommen. Und klar, wir werden wahrscheinlich, davon würde ich zumindest auch ausgehen, erleben, dass Reformen nicht zustande kommen, weil man eben diese Zweidrittelmehrheit womöglich trotz Gesprächen mit den Linken am Ende dann doch nicht erreicht.
Die AfD, Sie haben sie schon angesprochen, ist deutlich stärker geworden, hat ihr Personal fast verdoppelt und ist mit 152 Stimmen die zweitgrößte Fraktion und die größte Oppositionspartei im Bundestag. Sie haben schon einige Herausforderungen genannt, die das möglicherweise für die anderen Parteien bedeutet. Was denken Sie, ist die größte?
Ja, die Herausforderungen konnten wir schon mal beobachten, im Grunde genommen, als die AfD auch 2017 die Oppositionsführerschaft übernommen hat. Das hat das Klima im Deutschen Bundestag im Parlamentsbetrieb erheblich verändert. Wir erleben eine Zunahme von Ordnungsrufen, von Beschwerden. Wir erleben rassistische Angriffe, frauenfeindliche Angriffe. Und dass Alice Weidel die Oppositionsführerschaft jetzt aller Voraussicht nach wieder übernehmen wird mit ihrer Partei, wird sicherlich dazu beitragen, dass wir keinen, ich nenne es mal im weitesten Sinne, konstruktiven Streit im Parlament sehen werden, sondern vor allen Dingen einen sehr affektiven Streit, also viel Emotion, viele persönliche Angriffe. Und das ist natürlich für die Debattenkultur insgesamt nicht gut. Es ist aber auch nicht gut mit Blick auf die Größe der Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, gerade auch wenn man sich international umschaut und die weltpolitische Lage mit einbezieht. Insofern ist zu hoffen, dass die anderen Parteien nicht nur dieser Herausforderung widerstehen, der AfD ständig im Grunde über die Stöckchen zu springen, die die AfD ihnen hinhält, sondern vor allen Dingen in der Lage sind, selbst miteinander gut zu diskutieren. Das heißt nicht, dass man sich immer einig ist, im Gegenteil, sondern hart in der Sache zu streiten, aber dabei im Ton miteinander höflich zu bleiben.
Ja, und er ist einer der bekanntesten Politiker in Deutschland, von den Linken, kommt aus dem Osten und wird Alterspräsident dieses neuen Bundestages, weil er der dienstälteste Abgeordnete ist, Gregor Gysi. Über eine der eher schillernden Figuren im Parlamentsbetrieb berichtet jetzt Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio.
Gregor Gysi von der Linken spricht seit Monaten darüber, Alterspräsident des 21. Bundestages zu werden und dann die konstituierende Sitzung mit einer Rede zu eröffnen.
Was ist das Besondere am Alterspräsidenten? Ich halte die erste, letzte und einzige Rede in meinem Leben im Bundestag ohne Redezeitbegrenzung.
Die Redezeitbegrenzung ist so eine Art Konstante im Wirken des Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi. Wortwechsel darüber, wie diese mit dem einstigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, wurden zu Höhepunkten des Parlamentsbetriebs.
Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das
ab. Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen, dann hätten Sie die nötige Zeit.
Diesmal also hat der 77-jährige Gregor Gysi die nötige Zeit. Und viel zu erzählen hat er ja. Seine parlamentarische Karriere begann in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR 1990, ein Parlament für 180 Tage. In der letzten Sitzung sagte er:
Wir brauchen eine Atmosphäre, in der jeder ehrlich mit seiner Biografie umgehen kann, ohne sich dadurch als Mensch zweiter Klasse zu fühlen.
Gregor Gysi hat früh seine rhetorischen Talente gezeigt. Sie ebneten ihm den Weg an die Spitze der SED, die zuvor für die Diktatur und das Unrecht in der DDR verantwortlich war.
Ich bin insofern eine Ausnahmefigur, weil ich 1989 Vorsitzender einer Partei war und damit einen Job erhielt, wo es ja keinen zweiten Dämlichen auf der Welt gab, der den freiwillig übernommen hätte.
Der Anwalt aus dem Osten, der direkt nach der Einheit in den Deutschen Bundestag kam, wo er sich immer auch als Anwalt der Ostdeutschen gesehen hat.
Die Aufgabe meiner Partei und meiner Aufgabe bestand ja darin, die Interessen derjenigen zu vertreten, die Einheit nicht wollten. Derjenigen, die sie vielleicht wollten, aber die wussten, dass aus ihnen nichts wird. Und der größten Gruppe, die dachte, dass aus ihnen was wird, aus denen aber nichts wurde.
Aus Gregor Gysi allerdings wurde in der Bundesrepublik dann nicht nur ein bekannter linken Politiker, sondern auch noch Moderator und Buchautor. Nach einer Abspaltung im vergangenen Jahr sah die Zukunft seiner Partei nicht rosig aus. Da wollte er es noch mal wissen. Zusammen mit dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und dem ehemaligen Ministerpräsidenten Thüringens Bodo Ramelow kämpfte er um Direktmandate für die Linke.
Nach Absprache mit den Vorsitzenden unserer Partei haben wir uns entschlossen, tatsächlich zu dritt die Mission Silberlocke zu starten.
Damit wurden die drei älteren Herren tatsächlich zu einem Team, das auch jüngere Menschen interessant fanden und wählten. Gysi hat seinen Berliner Wahlkreis wiedergewonnen. Heute eröffnet er die konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestages. Seine Redezeit laut Tagesordnung 45 Minuten. Aber das klingt vielleicht nur lang.
Wenn man hier nicht nur redet, sondern was sagt, vergeht die Zeit so schnell.
HR Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
630 Abgeordnete aus ganz Deutschland treten im Bundestag heute ihren Dienst an. 45 von ihnen kommen aus Hessen. Der jüngste ist Johannes Volkmann von der CDU. Er ist 28 Jahre alt und wechselt aus dem Lahn-Dill-Kreis nach Berlin. Aber wie ist es für den Vertreter der jungen Generation, seinen Job mit einem Milliardenschuldenpaket für die zukünftigen Generationen zu beginnen? Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe ihn gefragt, Milliarden auf Pump, die Sie jetzt mit ausgeben dürfen. Haben Sie sich den Start in den neuen Job so vorgestellt?
Nein, ich glaube, niemand von uns hat damit gerechnet, dass die Situation im Weißen Haus so eskaliert mit Blick auf unsere Sicherheitslage. Mich persönlich besorgt das auch. Wenn Russland morgen unsere Bündnispartner im Baltikum angreifen würde, wäre Europa nicht aus eigener Kraft verteidigungsfähig. Und wir müssen im neuen Deutschen Bundestag sehr schnell dafür sorgen, dass die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig wird. Und bei den Milliarden für Infrastruktur kommt es für mich ganz entscheidend auf die Mittelverwendung an. Wir dürfen das nicht in Themen investieren, die nicht einen positiven Einfluss auf unser Potenzialwachstum haben oder die dazu führen, dass kommende Generationen das zurückzahlen müssen, ohne einen Gegenwert dafür zu haben. Also mir kommt es sehr entscheidend auf den Gegenwert an.
Sie sprechen die jungen Menschen selber an, denen Sie ja jetzt quasi diese Riesenhypothek auf deren Zukunft erklären müssen. Und sie, für Sie, glaube ich, ist die Generationengerechtigkeit ja ein wichtiger Punkt. Wie können Sie darauf pochen im neuen Bundestag?
Ja, also der Kampf um Generationengerechtigkeit ist mit diesem Sondervermögen nicht verloren, sondern erst eröffnet. Es kommt jetzt eben ganz entscheidend darauf an, gibt es im Errichtungsgesetz einen Tilgungsplan und für was werden die Mittel verwendet? Es ist mit Blick auf die Generationengerechtigkeit ja durchaus nachvollziehbar zu sagen, wir müssen mehr investieren, damit wir nicht aus unserer Substanz heraus leben. Seit Jahren, gerade auf kommunaler Ebene, schreibt der deutsche Staat mehr ab, als er investiert. Das heißt, wir leben aus dem Vermögen der vorherigen Generationen heraus. Wir leben aus der Substanz. Das zu beenden, ist ja durchaus ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Und dann macht so ein Sondervermögen auch Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn es zur Quersubventionierung von Haushaltstiteln genutzt wird, die keinen Mehrwert bringen. Und da muss man politisch unbequeme Entscheidungen in Richtung Sparen, Konsolidieren treffen. Und ich hoffe, dass die Sozialdemokraten entsprechend in den Koalitionsverhandlungen auch ein Einsehen haben in diesen Fragen.
Ihre Kollegen von der Jungen Union sind von dieser Kehrtwende ja nicht so begeistert, fürchten, dass die Boomer-Koalition, so nennen sie Rot-Schwarz, nicht die nötigen Strukturreformen auf den Weg bringen will und fordern als junge Abgeordnete mehr Einfluss im Parlament. Schließlich könnten sie mit ihren 18 Stimmen zusammen geschlossen bestimmte Vorhaben blockieren. Was denken Sie drüber?
Es gibt da in Fragen der Generationengerechtigkeit keine zwei Meinungen unter den jungen Abgeordneten. Wir ziehen da alle an einem Strang und das ist völlig richtig. Mir fehlt persönlich im Moment noch so die Perspektive, wie eine Mütterrente zum Beispiel wirklich einen Beitrag für Generationengerechtigkeit darstellt.
500 Milliarden Euro sind allerdings Sondervermögen für Infrastruktur. Die hat Ihnen der alte Bundestag auf den letzten Drücker noch zur Verfügung gestellt. Und da könnte man ja generationengerecht und auch im Hinblick auf die Kommunen einiges machen mit, oder? Wofür würden Sie das Geld einsetzen?
Genau. Also es geht ganz wesentlich darum, das Investitionsdefizit, insbesondere in der Infrastruktur, und damit meine ich vor allem die Verkehrsinfrastruktur, aber auch die digitale Infrastruktur, das aufzuholen. Das Beispiel der einstürzenden Brücke in Dresden ist ja nur ein besonders krasses Beispiel für eine strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte. Man muss sich nur aktuell mit Bürgermeistern, Landräten in Hessen und anderswo unterhalten. Die Situation der Kommunen ist sehr ernst und es liegt daran, dass der Bund seit Jahren mehr Aufgaben an die Kommunen überträgt, aber sie nicht vernünftig ausfinanziert. Und diese Mittel, die jetzt an die Länder gegeben werden, davon sollten eben viele auch weitergegeben werden an die Kommunen, damit sie ihre Aufgaben, sei es im Bereich der kommunalen Infrastruktur, aber auch Kernaufgaben wie das Funktionieren der öffentlichen Verwaltung in den Kommunen wieder erfüllen können.
Jeder fünfte Euro soll allerdings auch in den Klimaschutz fließen. Das und die Klimaneutralität bis 2045 haben die Grünen durchgesetzt. Welche Rolle spielt denn mit Blick auf die nächste Generation und die nächsten Generationen die Klimafrage für Sie? Sie sind ja ein junger Mensch, der mit dem Klimawandel auch noch mehr zu tun haben wird als andere.
Klimaschutz ist ein wichtiges Anliegen, aber ich glaube, der zentrale Dissens, den wir zu den Grünen haben, ist, wie man den effektiv durchführt. Und die Mittelverwendung dieser 100 Milliarden hängt wesentlich vom Errichtungsgesetz ab, was darunter verstanden wird. Ich persönlich bin sehr dafür, dass wir im Bereich Innovation und Forschung, Technologieoffenheit für den Klimaschutz in Deutschland mehr tun, aber in einer Art und Weise, die andere Länder wie zum Beispiel China und Indien Anreize setzt, uns nachzueifern. Ein Weg, Klimaschutz über Deindustrialisierung zu betreiben, so wie ihn Robert Habeck eingeschlagen hat, der führt zu mehr sozialer Spaltung in Deutschland und hilft dem Weltklima insgesamt nicht, wenn wir künftig zum Beispiel klimaschädlichen Stahl aus China importieren.
Die Stadt Pforzheim in Baden-Württemberg gilt als Tor zum Schwarzwald, als wichtiger Standort der Schmuck- und Uhrenfertigung und als AfD-Hochburg. Bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr ist die AfD dort stärkste Kraft geworden, bei der Bundestagswahl dieses Jahr zweitstärkste. Für den großen Erfolg der Pforzheimer AfD wird besonders eine Frau verantwortlich gemacht. Sie heißt Diana Zimmer, ist 26 Jahre alt, seit 5 Jahren schon im Pforzheimer Stadtrat. Und jetzt wechselt sie nach Berlin in den Bundestag. Bianca Schwarz hat ihre Vorbereitungen in Pforzheim begleitet.
Diana Zimmer unterwegs im Rathaus von Pforzheim.
Kommt auch schon der Bürgermeister, der erste Bürgermeister Büscher und Feuerwehrhauptmann. Hallo, Herr Büscher.
Diana Zimmer von der AfD wechselt nach 5 Jahren im Pforzheimer Stadtrat in den Berliner Bundestag.
Ich gehe mal davon aus, dass wir sie dann ja in Berlin irgendwie noch hören sehen werden, weiß ich nicht.
Werden Sie.
Genau. Ja, wir sind auf dem Weg nach Karlsruhe.
Ach gut.
Wir wollen Feuerwehrkräne abholen.
Um Feuerwehrkräne wird sich Diana Zimmer in nächster Zeit eher nicht mehr kümmern. Die Aufgaben in Berlin sind nicht mehr ganz so alltagsnah, aber sie haben einen direkten Einfluss auf die 130.000 Einwohnerstadt im Südwesten.
Wie alt war ich? 21, gell, bin ich eingezogen hier in den Stadtrat. Oh, man denkt, ich bin jetzt im Gemeinderat, ich mache jetzt das, ich ändere jetzt Zell und jenes, die Straßenführung und überhaupt. Ja. So, und dann stellt man fest, man ist ja auf der kommunalen Ebene und kriegt immense Rahmen aufgesetzt. Und die Rahmen werden eben über Brüssel, Berlin hier runtergespielt.
Mit 21 in den Stadtrat, mit 26 in den Bundestag. Damit ist Diana Zimmer eine Ausnahmeerscheinung in ihrer Partei. Die neue AfD-Fraktion ist mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren und einem Frauenanteil von gerade mal 11% die älteste und männlichste Fraktion im Bundestag. Aber bis sie dort wirken kann, hat Zimmer in Pforzheim noch einiges zu erledigen.
Mitarbeiterfragen, Übergaben, letztlich dann auch die Erklärung dessen, dass man jetzt zum Beispiel nicht mehr Stadträtin sein kann aus Respekt, weil man einfach die Zeit nicht mehr mitbringt, die nötig wäre.
Deswegen braucht sie einen Nachfolger und das wird ihr Bruder Alexei sein. Diana und Alexei Zimmer sind 2017 gemeinsam in die AfD eingetreten. Für beide war die Migrationspolitik von Angela Merkel der Auslöser. Nach 2015 ist der Ausländeranteil in Pforzheim um knapp 70% gestiegen. Viele Geflüchtete sind in der Stadt angekommen. Für die Geschwister sind es zu viele. Wichtig ist Alexei Zimmer, ehemaliger Soldat, aber Folgendes.
Also ich war ja bei den Gebirgsaufklärern, sprich ich war auf einer Stube mit 2 Afghanen. Also ich möchte es schon mal klarstellen, also ich habe nichts gegen die Leute, weil die haben sich integriert, die sind in die Bundeswehr eingetreten, um unser Land zu schützen, genau vor den Al-Qaida-Kämpfern. Und wir haben es ja nicht kontrolliert, wer zu uns reinkommt. Das erscheint das Thema.
Obwohl Pforzheim eine AfD-Hochburg ist und die AfD im Stadtrat die größte Fraktion stellt, sind manche Dinge für Zimmer dann doch kein Selbstläufer.
Ich krieg aktuell kein Wahlkreisbüro. Gestern zum Beispiel hat er einfach gesagt, okay, nee, ich sag's Ihnen, wie es ist. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mit Ihrer Partei kann ich nichts anfangen, somit Absage. Beim nächsten auch Absage, weil wir möchten keine Anschläge haben. Keine Farbbeutel, keine Säureattacken oder sonst was.
Die AfD spaltet und damit bleiben manche Aufgaben aus Pforzheim noch auf der To-Do-Liste. Aber welchen Song sie vor ihrer ersten Rede im Bundestag hören will, das weiß Diana Zimmer schon.
Also ich könnte den Namen jetzt nicht sagen, sondern nur anstimmen, was vielleicht nicht fördert. I cut my life into pieces. This is my Papa Roach.
Zimmer hat BWL studiert und will als Finanzpolitikerin auf sich aufmerksam machen. Da kann ein bisschen Metal nicht schaden.
2-mal ist nach der Bundestagswahl am 23. Februar noch der alte Bundestag zusammengekommen und hat mit dem Milliardenfinanzpaket weitreichende Beschlüsse gefasst, aber damit ist jetzt Schluss. Der neue Bundestag kommt heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen und damit beginnt die 21. Legislaturperiode. Björn Dark ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie denn diese erste Sitzung des neuen Bundestages heute ablaufen wird.
Heute ist erstmal großer Orga-Tag. Der Bundestag muss sich selbst organisieren. Man beschließt zum Beispiel eine neue Geschäftsordnung, also die Regeln für die Abgeordneten in den nächsten Jahren. Und der Höhepunkt des heutigen Tages ist die Wahl der Bundestagspräsidentin, vorgeschlagen von der CDU, Julia Klöckner, die ehemalige Landwirtschaftsministerin. Und es sieht auch danach aus, dass sie die meisten Stimmen dafür auch bekommen wird.
Vorher wird es allerdings die Eröffnungsrede des neuen Bundestages geben und die wird der Alterspräsident Gregor Gysi halten. Was ist denn davon zu erwarten? Der linken Politiker ist ja für seine markigen Sprüche bekannt.
Ich denke, das wird eine gute Mischung, etwas zum Schmunzeln und etwas zum Nachdenken. Gregor Gysi ist dafür bekannt, dass er jedem auch ungefragt Anekdoten aus seinem langen Politikerleben zuteilwerden lässt. Das wird er auch dieses Mal wohl sicher machen. Er hat ja schon damit kokettiert, dass er als Alterspräsident nicht an die Redezeit gebunden ist. Er hat schon auf eine Dauerrede eingestellt, zumindest so mit einem Schmunzeln. Hat dann doch gesagt, eine gute halbe Stunde wird er reden, dann nicht mehr. Er hat auch angekündigt, er möchte sich auf Willy Brandt berufen und auf die Kommunistin Clara Zetkin. Die beiden waren auch Alterspräsidenten schon einmal. Die werden also sicher Teil seiner Rede sein. Und er wird ganz sicher auch seine ostdeutsche Perspektive hier in die Eröffnung als Alterspräsident mit reinbringen.
Danach dann die Wahl der neuen Bundestagspräsidentin, das zweithöchste Amt im Staat nach dem Bundespräsidenten. Sie haben es schon gesagt, Julia Klöckner, die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin von der CDU, soll es werden. Ist Ihre Wahl also nur noch eine reine Formsache?
Es sieht mir schon danach aus, dass sie die Stimmen der Union und auch der SPD bekommt. Das würde ja dann auch ausreichen, dass sie Bundestagspräsidentin wird. Es hat in den vergangenen Tagen ja etwas Missmut gegeben, vor allen Dingen bei den Grünen. Denn Klöckner hatte angekündigt, sich auch bei der AfD-Fraktion als Kandidatin vorstellen zu wollen. Das hat dann aus Termingründen nicht geklappt und hat aber trotzdem für Irritationen bei den Grünen gesorgt. Dann gibt es die Vorwürfe, dass Klöckner als Bundeslandwirtschaftsministerin etwas zu nah an der Lebensmittellobby gewesen sei. Und noch dazu war sie bis vor einigen Tagen die Schatzmeisterin der CDU. Jetzt als Bundestagspräsidentin wäre sie unter anderem auch für die Parteienfinanzierung zuständig. Also ihre Kritiker sagen, das passt nicht so gut zusammen, aber ich denke nicht, dass Ihre Kritiker da in der Mehrheit sind und die Wahl Klöckners heute noch irgendwie verhindern können.
Ärger könnte es danach bei der Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter der neuen Bundestagspräsidentin geben, und zwar bei der AfD. Denn noch nie hat eine Kandidatin oder ein Kandidat der AfD bei den Abstimmungen für diesen Posten die nötige Stimmenzahl bekommen. Wird das diesmal wieder so sein?
Ich glaube, auch heute wird der AfD-Kandidat durchfallen. 26 Mal ist das schon gescheitert. So oft hat die AfD in der Vergangenheit Kandidaten für den Stellvertreterposten im Bundestagspräsidium vorgeschlagen. 26 Mal gescheitert. Diesmal hat die AfD Gerold Otten aufgestellt, 69 Jahre alt, ehemaliger Luftwaffenoffizier. Er macht bisher Verteidigungspolitik im Bundestag, aber es sieht nicht danach aus, dass er die Stimmen der anderen Abgeordneten bekommt. Die AfD hat ja auch nur ein Vorschlagsrecht. Sie hat also kein Anrecht, diesen Posten auch zu besetzen, sondern nur das Recht, jemanden vorzuschlagen, der dann gewählt werden muss.
Mit dem Zusammentreten des neuen Bundestages endet auch die Amtszeit des bisherigen Bundeskanzlers. Olaf Scholz wird heute am frühen Abend zusammen mit seinen 14 verbliebenen Ministern im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde bekommen. Was bedeutet das? Ist Deutschland dann ohne Regierung?
Deutschland hat weiterhin eine Bundesregierung, aber die ist dann eben nur noch geschäftsführend im Amt, so lange bis es eine neue Bundesregierung gibt. Rein praktisch ändert sich allerdings gar nicht so viel. Es wird jetzt natürlich keine neuen Gesetzesinitiativen geben. Es wird zum Beispiel morgen auch keine Kabinettssitzung geben. Es ist aber so, dass die alte Bundesregierung jetzt, wenn sie auch Deutschland nach außen vertritt, immer auch schon mit der neuen Regierung in Spe Kontakt aufnimmt. Also bevor übermorgen Olaf Scholz zum Beispiel zum Ukraine-Gipfel nach Paris fährt, wird er ganz sicherlich auch mit Friedrich Merz sprechen und dann auch dafür sorgen, dass er auch die Haltung der neuen Bundesregierung da mit repräsentiert. Wir haben das auch in der vergangenen Woche zum Beispiel gesehen, dass Bundesaußenministerin Baerbock von der CDU Armin Laschet mit dabei hatte, als sie in Syrien war. Also man versucht natürlich schon eine gewisse Kontinuität da auch nach außen auszustrahlen, sodass die alte Regierung auch schon Vertreter der neuen Regierung mit dabei hat.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.